Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Um ein Theater, das seit 30 Jahren wortwörtlich die Puppen tanzen lässt, geht's heute bei uns. Warum die Schaubude in Berlin aber noch viel mehr ausmacht, das erzählt uns gleich deren Leiter Tim Sandweg. Außerdem sind wir zu Besuch in Schwerin, wo Verena Kesslers Roman Die Gespenster von Demmin erstmals auf der Bühne zu sehen ist und bald auch auf Klassenzimmertour gehen soll. Die Berliner Schaubude ist ein kleines Theater im Stadtteil Prenzlauer Berg, bei dem schon die meist aufwendig gestalteten Schaufenster andeuten, dass es hier etwas anders zugeht als an anderen Theatern. Puppen-, Figuren- und Objekttheater steht an der Schaubude auf dem Programm. Für Kinder, klar, aber insbesondere auch Experimentelles für ein neugieriges Erwachsenenpublikum. Und so ist die Schaubude auch zu einer Art Think Tank geworden, in dem sich zum Beispiel beim jährlichen Festival Theater der Dinge die internationale Figurentheaterszene trifft. Jetzt wird die Schaubude 30 Jahre alt. Passend dazu gibt's ab kommenden Freitag ebenfalls ein Festival. Figure It Out heißt es. Und bei mir im Studio ist jetzt der Leiter der Schaubude, Tim Sandweg. Hallo.
Hallo.
Puppen, Figuren, Objekttheater, das sind so drei Begriffe, die ja meistens so zusammengefasst werden, als sei es alles das Gleiche. Was genau unterscheidet eigentlich Puppen, Figuren und Objekttheater?
Das ist eine sehr, sehr lange Diskussion, über die man abendfüllende Sendung füllen konnte, warum es diese Auseinandersetzung mit diesem Begriff gibt. Ich versuche das mal kurz darzustellen. Puppen, Figuren, Objekttheater ist heute der Begriff, mit dem wir das Genre belegen. Der älteste Begriff ist das Puppenspiel, das gibt es schon im Mittelalter. Da werden vor allem so zirzensische Formen, die auf einen Schaueffekt gehen, mit benannt. Das übergeht dann später im ausgehenden Mittelalter, in dem Moment, wo Puppenspiel auch narrativer wird, wo das Marionettentheater hinzukommt zum Puppentheater. Und das ist dann der Begriff, der auch ganz, ganz lange sich hält. Mhm. Und der wird dann auch in der DDR, die ja große staatliche, städtische Puppentheater hatte, weiter benutzt. In der Bundesrepublik hingegen hat man dann nach 1945, das war so in den 50er, 60er, 70er Jahren, eine Diskussion nach einem neuen Begriff gesucht, weil man nicht unbedingt an die Tradition von vorher andocken wollte. Es gab auch schon eine ganze Menge Klischees, die mit diesem Puppentheater verbunden waren. Und man wollte gerne zeigen, dass man künstlerisch innovativ ist, neue Dinge ausprobiert. Es gab sehr viele neue Formen und da wurde dann dieser Begriff Figurentheater geboren. Und da hatte man dann schon dieses Duo Puppen- und Figurentheater. Und in den 80er Jahren entwickelte sich dann noch das Objekttheater, vor allem in Frankreich. Das kam dann so Ende der 90er, ging vielleicht auch schon ein bisschen früher los, nach Deutschland rüber. Das Objekttheater ist nochmal eine neue Form, weil dort nicht unbedingt das animierte Objekt im Zentrum steht, sondern eher das Besprechen des Objektes und das Erzählen über die Objekte. Und jetzt haben wir halt diese Trias aus Puppen, Figuren und Objekten.
Sie haben es gerade gesagt, als Puppenspiel ist das eigentlich ein Klassiker des Theaters seit jeher. Trotzdem ist es heute so ein bisschen im Ruf, es sei eigentlich so die Nischensparte des Theaters. Was ist eigentlich Ihre eigene Faszination für das Spiel mit den Puppen, den Figuren, den Objekten? Wie ist die entstanden?
Das mit dem Entstehen ist bei mir mal eine schwierige Frage, weil ich habe das eigentlich gefühlt immer schon gemacht und auch immer schon faszinierend gefunden. Ich komme aus einer Kleinstadt in Westfalen und da gab es Puppentheater. Da gab es kein Stadttheater, aber es hat dort sowohl Puppenfiguren- und Objekttheater für Kinder, aber eben auch für Erwachsene stattgefunden. Da saß man dann manchmal nur mit 20 Leuten, aber das war so ein Initiationsmoment. Und mich interessiert an dieser Form, dass eine Form ist, die sehr stark visuell erzählt, die sehr stark auf eine Bewegung setzt, die weniger aus einer Textbeschäftigung herkommt. Ich glaube, wäre ich mit dem Stadttheater aufgewachsen, was jetzt Schauspiel oder Oper macht, hätte mich das gar nicht so sehr interessiert. Und das auch eher auf eine postdramatische Struktur geht, das sehr experimentell ist und sehr lebendig ist. Und dass es eine Theaterform ist, die sehr stark auf den Spielmoment geht. Und das ist, glaube ich, das, was mich und viele der KollegInnen nach wie vor daran sehr begeistert.
Jetzt hatte ich das gerade schon gesagt, dass es trotzdem so ein bisschen als Nische gilt. Es gibt zwar einige KünstlerInnen, die mit ihren Puppen auch auf den großen Stadt- und Staatstheaterbühnen präsent sind. Suse Wächter, Nikolaus Habjan. Trotzdem wird es ja oft verstanden als vor allem Theater für Kinder und Jugendliche oder aber andererseits so als Veranstaltung für Nerds und Spezialisten. Warum ist es eigentlich so schwer für das Figuren- und Objekttheater aus dieser Nische innerhalb des Theaterbetriebs rauszukommen?
Die Frage ist so ein bisschen, wo entsteht denn diese Nische? Also natürlich, wenn wir aus einer Hochkulturperspektive draufblicken, dann entsteht da eine. Aber wenn ich aus einer Publikumsperspektive blicke, da findet über ganz Deutschland, gerade in Orten, wo es kein Theater gibt, findet ja Puppentheater statt. Und ich glaube, für ganz viele Menschen ist Puppenfigur- und Objekttheater eigentlich der Bezugpunkt zu Theater. Und auch ganz viele natürlich so der erste Bezugspunkt. Und ich glaube da, auch wenn ich unsere eigenen Publikumszahlen anschaue, das ist ja nicht Nische, zumindest nicht in der Größe des Hauses, das wir haben. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich aus so einer Hochkulturperspektive blicke, hat es ein gewisses Nischendasein. Das hat, glaube ich, einerseits was damit zu tun, wie die Struktur ist. Wir haben ja in Deutschland generell auf so einer Hochkultur ein eher institutionelles Theater. Das ist nicht so verbreitet im Puppentheater. Das gibt es auch und man merkt es auch. Gerade die ostdeutschen Stadttheater, die es heute noch gibt, die haben ganz anderes Standing in der Stadt. Also im Puppentheater Halle stellt sich die Frage nach Nische nicht. Aber ansonsten auch freie Szene, wo es größtenteils stattfindet, das ist ja auch von einem Feuilleton oder von einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht in dem Maße beachtet. Und das andere, auch dieses Spiel für Kinder und Jugendliche, ist ja auch in der Gesellschaft komischerweise eigentlich, das sagt, glaube ich, auch viel darüber aus, wie wir Kinder und Jugendliche und welchen Stellenwert denen zu denken, in der wissenschaftlichen Betrachtung oder feuilletonistischen Betrachtung nicht so sehr. Und dann steht da schon Nische. Letzter Gedanke, ich finde Nische zum Teil auch gar nicht schlimm. Gerade auch durch dieses freie Szene-Dasein entstehen natürlich Dinge, die erstmal in einem kleineren Rahmen ausprobiert werden müssen und dann möglicherweise auch den Weg auf größere Bühnen finden.
Ich glaube, zu dem Anschein dieses nerdigen, nischigen, experimentellen trägt sicherlich auch bei, dass das Figuren-Objekt-Theater inzwischen ja viel, viel mehr ist als das klassische Spiel mit Puppen. Das Figurentheater war und ist oft auch Vorreiter in Sachen Theater und Digitalität zum Beispiel. Die Schaubude vergibt regelmäßig Forschungsresidenzen an KünstlerInnen, die die digitale Transformation des Figurentheaters künstlerisch erforschen wollen. Was würden Sie denn sagen, waren so in den letzten Jahren die größten und wichtigsten Veränderungen und Neuerungen, die das Figurentheater weitergebracht haben?
Also wir beschäftigen uns jetzt seit 8 Jahren mit dieser Frage nach Digitalisierung. Liegt auf eine Art auch nahe, weil wir natürlich eine Theaterform sind, wo das Ding im Zentrum steht und der Bezug vom Mensch zum Ding im Zentrum steht. Und das sind Fragen, die die Digitalisierung einfach mit sich bringen. Wie gehen wir mit Dingen um? Auch diese Neuverortung des Menschen spielt eine Rolle. Man spricht ja im Zusammenhang mit Digitalisierung auch wieder von Animismus. Plötzlich im Figurentheater sprechen wir ständig von Animismus. Und dieser Frage, also ist da so
beseelten Objekt,
genau, ist da so ein Leben drin in diesen digitalen Dingen? Lebt mein Smartphone? Reagiert das mit mir? Und ich glaube, dass wir dafür einen guten Resonanzraum haben durch diese Ästhetik, die wir da vertreten. Und da sind schon eine ganze Menge Impulse gekommen, auch so aus dem Bereich Medienkunst, Performance ist da sehr, sehr viel reingekommen. Zum anderen gibt es, glaube ich, auch im Figurentheater zunehmend viele KünstlerInnen, die sich mit diesen ganzen Diskursthemen, die wir so um uns herum schwirren, auseinandersetzen, weil es eben diese Abspaltung vom Körper gibt. Also ich stehe nicht mit dem Körper, werde nicht auf diesen Körper reduziert, sondern ich kann das in einen anderen Körper, in einen Objektkörper, einen Puppenkörper hinübertransferieren. Und manchmal kann man erst dann natürlich auch über Dinge, schmerzhafte Erfahrungen teilweise ja auch sprechen.
Es hieß jetzt vor allen Dingen während der Corona-Pandemie ja überall, dass das Digitale nun fester Bestandteil des Theaters werden würde. Das war, glaube ich, ein Versprechen oder eine Hoffnung, die sich auch dann in Wahrheit nur teilweise eingelöst hat. Wie hat sich denn dieser pandemische Digitalisierungsschub nochmal beim Figuren- und Objekttheater ausgewirkt? War der dann nochmal stärker zu fassen und zu messen als in den anderen Sparten?
Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, worüber reden wir, wenn wir von dieser Digitalisierung reden? Ist wirklich das Interessante, dass man irgendwas Verrücktes mit Beamern, Robotern oder Lasern auf der Bühne macht? Das ist, glaube ich, nicht das Interessante, was mich oder was uns an der Schaubude daran interessiert ist. Wie ändert sich denn eigentlich eine gesellschaftliche Struktur? Und das hat ja sehr viel mit Kommunikation zu tun, mit Mustererkennung. Wie werden wir beworben von der Digitalisierung? Und ganz stark natürlich auch diese Frage, wie nehmen wir das? Also es ist ja ganz oft so Opposition, Digitalität und Theater. Ja. Warum eigentlich? Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung von Digitalität. Der entkommen wir ja auch nicht. Wir müssen verstehen, wie das funktioniert, damit wir es in unsere Betriebe und in unsere Theater implementieren können, um das, was uns am Theater wichtig ist, auch da irgendwie mit zu verbinden. Und da hat, glaube ich, Figurentheater durch das nerdige Dasein und durch dieses Bastler-Dasein, was es ja auch ganz stark gibt, so einen Impetus von, ich möchte das verstehen, um es dann auch autonom nutzen zu können. Und das, finde ich, ist geradezu ein politischer Auftrag, zu sagen, ich möchte irgendwie in dieser Digitalität, in dieser Digitalisierung mitspielen und immer noch handlungsfähig bleiben. Und insofern glaube ich, dass es deshalb viele KünstlerInnen gibt, die jetzt gar nicht unbedingt in den letzten Jahren während Corona sich damit beschäftigt haben, die aber vielleicht durch Corona nochmal eine andere Sichtbarkeit bekommen haben.
Jetzt wird die Schaubude 30 Jahre alt. Es findet dazu das Festival statt, Figure It Out. Wie groß ist da die Bandbreite der Inszenierungen, auf die man sich als Publikum freuen darf?
Das ist so eine eigentlich sehr schöner, kondensierter Querschnitt dessen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Das sind alles Projekte, die sind aus Rechercheförderung vom Fonds Darstellende Künste hervorgegangen. Und da konnten wir eine ganze Reihe von Recherchen vergeben, Residenzförderungen vergeben. Und was dabei herausgekommen ist, sowohl Inszenierungen als auch jetzt erste Versuche, Installationen, es gibt auch eine Virtual Reality Experience, die zeigen wir mal in diesen Tagen jetzt ab Freitag und wollen einfach mal so ein bisschen zeigen, wo arbeiten denn gerade KünstlerInnen des Puppenfigur- und Objekttheaters dran, von wirklich einer Auseinandersetzung mit klassischen Theaterpuppen bis hin zu sehr experimentellen Dingen. Und diese Bandbreite ist es, glaube ich, ja auch, was unser Programm ausmacht. Es besteht ja sozusagen aus mehreren Nischen, wenn man so möchte. Und diese Bandbreite wollten wir gerne zum Jubiläum zeigen und machen das jetzt in diesem Figure It Out. Und das wird, glaube ich, sehr spannend.
Also eine umfangreiche und umfängliche Feier anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Berliner Schaubude. Puppen, Figuren und Objekttheater beim Festival Figure It Out vom 2. bis 11. Juni. Darüber gesprochen habe ich mit dem Leiter der Schaubude, Tim Sandweg. Vielen Dank.
Danke.
Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Es ist ein schauriges Kapitel aus den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. Aus Angst vor der anrückenden Roten Armee nahmen sich Ende April, Anfang Mai 1945 hunderte Menschen in der Stadt Demmin das Leben. Nicht wenige, indem sie sich im Fluss Peene ertränkten. Darunter viele Frauen, die auch ihre Kinder mit in den Tod nehmen wollten. Der Massensuizid hat sich ins kollektive Gedächtnis der vorpommerschen Kleinstadt gebrannt, obwohl lange Zeit öffentlich nicht darüber geredet werden durfte. Verena Kessler hat aus dieser Geschichte den weithin beachteten Roman »Die Gespenster« von Demmin gemacht. Die gleichnamige Inszenierung feierte nun am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin Premiere. Silke Hasselmann hat das Stück gesehen, das auch als mobile Produktion von Schulklassen gebucht werden kann.
Beste Regeln für beste Gespensterjägerin. Eins.
Ja, er taucht mittendrin einmal auf, der Gespensterbegriff. Teenager Larissa alias Larry weiß in dieser Szene noch nicht, warum sich ihre beste Freundin Sarina ihr gegenüber plötzlich so seltsam benimmt. Sie kramt in ihrer Verzweiflung ein Papier aus Kindertagen hervor. Damals hatten die beiden ihren Club der Gespensterjäger gegründet.
Drei, man darf niemandem erzählen, dass man Gespensterjägerin ist.
Gespenster zu jagen kann einem Kind natürlich auch in den Sinn kommen, wenn es nicht gerade in Demmin groß wird. Doch auch wenn weder Buch noch Inszenierung einen plumpen Zusammenhang zu dem grausigen Massensuizid von 1945 behaupten, dort liegt es vielleicht ein bisschen näher. Denn der panische Freitod hunderter Frauen, Männer und Kinder beim Einmarsch der Roten Armee in Demmin wurde jahrzehntelang öffentlich beschwiegen. Und oft auch in den betroffenen Familien, bis die alten Menschen keine Kraft mehr hatten, ihre entsetzlichen Erinnerungen weiter zu verdrängen. So wie Frau Dohlberg, Larrys 90-jährige Nachbarin. Sie habe diesen Charakter aus Zeitzeugendokumenten zusammengesetzt, sagt Autorin Verena Kessler, die von der Geschichte bei einem Besuch von Demminer Verwandten ihres Mannes erfahren hatte.
Das war 2014, als Russland gerade die Krim annektiert hatte. Und wir kamen dadurch auf das Thema überhaupt erst, weil die eben erzählten, es geht irgendwie so eine neue Angst um. Das steckt den Leuten schon noch sehr in den Knochen. Und da kam es wohl gerade wieder ein bisschen mehr hoch, dass darüber gesprochen wurde.
Auf dem Bett hat sie alles bereitgelegt, was sie mitnehmen wird.
Die beiden Erzählebenen des Romans sind in der Schweriner Inszenierung erhalten geblieben. Da ist die Erzählung über Frau Dohlberg, die gerade ihre Sachen für den Umzug in ein Seniorenheim ordnet. Eine weibliche Stimme aus dem Off blättert nach und nach Lore Dohlbergs Geschichte auf, während überbelichtete Landschaftssequenzen auf der riesigen Videoleinwand laufen. Irgendwann wird klar, ihre Mutter und die jüngste Schwester Lotte sind im Mai 1945 in der Peene ertrunken, während sie und ihre Schwester Lise über- und weiterleben konnten.
Ihr dürft euch nicht bewegen, hat ihre Mutter zu Lise und ihr gesagt, als sie an der Kaimauer standen, bereit zu springen. Nicht schwimmen, habt ihr gehört? Dann ist es gleich vorbei. Ihre Mutter hatte sich die kleine Lotte an die Brust gedrückt. Sie versuchte stillzuhalten, versuchte unterzugehen, aber als die Lunge zu schmerzen begann, rissen ihre Arme nach oben, stießen sie hoch, bis ihr Kopf wieder über der Wasseroberfläche war, bis sie nach Luft schnappen konnte.
Ansonsten bestreitet Schauspielerin Laura Fouquet als Larry das Ein-Personen-Stück. Allein auf fast kahler Bühne, intensiv, kurzweilig und immer mit einem vollend subjektiven Blick auf andere Personen. Frau Ratzlow vom örtlichen Friedhof zum Beispiel, auf dem Larissa immer mal wieder ein bisschen aushilft.
Frau Ratzlow ist die Einzige, mit der ich über die ganze Kriegsreporter-Sache sprechen kann. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie mich erst auf die Idee gebracht hat. Sie hat davon erzählt, dass es damals ziemlich lange gedauert hat, die ganzen Leichen einzusammeln, nachdem sich in Demmin so viele umgebracht haben.
Keiner der Charaktere ist eindimensional traurig, tragisch, depressiv gezeichnet. Dabei sind sie alle mit zu frühem Tod konfrontiert. Sarinas Mama zum Beispiel liegt krebskrank im Sterben. Ihr Freund Timo hat einen Vater, der sich schon zweimal das Leben nehmen wollte. Larry wiederum lernte ihren Bruder Lennart nie kennen, weil der kurz vor ihrer Geburt von einem Radfahrer tödlich verletzt wurde und die Eltern nicht über ihn reden können. Und das alles in der Stadt Demmin mit dem Massensuizid von 1945, sagt Autorin Verena Kessler.
Ich wollte auf jeden Fall eine Figur haben, die heute lebt, die auch noch jung ist und irgendwie, also auch dadurch ja irgendwie näher an mir, auch wenn ich jetzt nicht mehr 15 bin, aber so habe ich dann überlegt, wie kann ich das eigentlich verknüpfen? Ich wollte jetzt nicht, dass sie anfängt, ihre Großmutter zu befragen oder so eine Geschichte. Und gleichzeitig ist der Tod irgendwie immer präsent und auch das Kriegsthema und dann möchte sie eben Kriegsreporterin werden und dadurch kommt sie damit immer wieder in Berührung.
Die gebürtige Hamburgerin, die heute in Leipzig lebt, zeigt sich von der Schweriner Uraufführung ihrer Gespenster von Demmin ebenso beeindruckt wie das Premierenpublikum. Allzu viele Schüler waren nicht darunter, doch das Mecklenburgische Staatstheater möchte auch die erreichen und bietet an, mit einer leicht gekürzten mobilen Produktion in Klassenzimmer oder in die Schulaula zu kommen, sagt Regisseurin Alice Bodeberg.
Das ist was, worauf ich mich eigentlich sehr freue, weil ich glaube, es ist sozusagen eine Figur, die auch mit jungen Leuten eine Identifikationsfläche bietet und das deswegen, glaube ich, schön ist, dass man sozusagen über eine persönliche Geschichte an diese historischen Sachen rankommt.
Regisseurin Alice Buddeberg über die anstehende Klassenzimmertour der Inszenierung Die Gespenster von Demmin. Silke Hasselmann berichtete aus Schwerin, die nächste reguläre Vorstellung im Theater, die ist am 4. Juni.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Das Theatertreffen in Berlin geht in die letzte Runde. Noch bis Montag sind die 10 bemerkenswerten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum zu erleben. Und in diesem Jahr geht der Dreisat-Preis erstmals an eine Bühnenbildnerin. Anlass für unseren Theaterpodcast, Mirjam Stengel, die Ausgezeichnete, einzuladen und sie zum Beispiel zu fragen, was eigentlich von RegisseurInnen zu halten ist, die gleichzeitig auch das Bühnenbild machen.
Ich habe das Gefühl, dass es tendenziell Männer sind. Also das ist so eine Beobachtung, die ich habe. Und manchmal macht es mich ein bisschen wütend, weil natürlich ganz viel Arbeit trotzdem zu tun ist. Wahnsinnig viel Arbeit, die meistens nicht von diesen Personen getan wird, sondern von ein bisschen unsichtbar bleibenden MitarbeiterInnen oder AssistentInnen. Also ich finde, es ist vollkommen okay, alle können machen, was sie wollen. Aber ich finde, das Tolle am Theater ist eben, dass es Teamprozesse sind. Und egal, wer seinen Namen vorne drauf schreibt, wird es immer ein Teamprozess bleiben. Also es gibt einfach ganz, ganz viele Leute, die daran beteiligt sind, dass so ein Bühnenbild gelingt und daran mitarbeiten. Und ich finde es eigentlich schöner, wenn das Team da auch breiter aufgestellt ist, um diese Abteilung auch wahrzunehmen, mit denen wirklich in Austausch zu gehen, dafür einfach emotionale Kapazitäten zu haben, quasi sich auch einzulassen auf die verschiedenen Gewerke. So würde ich es eher beschreiben.
Heute Abend bekommt die Bühnenbildnerin Mirjam Stengel den Dreisat-Preis beim Berliner Theatertreffen. Und viel mehr von ihr und ihrem Kollegen Matthias Koch, der mit dem Theater Basel ebenfalls beim Theatertreffen gastiert, haben Susanne Burkhardt und Elena Philipp erfahren in unserem Theater-Podcast zum Thema Bühnenbild. Jetzt in voller Länge überall, wo es Podcasts gibt. Das war's von uns für diese Woche. Wir geben direkt weiter nach Cannes zu Vollbild, unserem Filmmagazin. Viel Spaß dabei!